Compliance Unboxed, dein Podcast zu Compliance und Regulatory.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Nicole Lohmann und heute geht es um ein Thema, das Fußballfans und Compliance-Profis gleichermaßen interessiert. Und zwar geht es um die neue EU-Geldwäscheverordnung und ihre Auswirkungen auf den Profifußball. Und wer könnte besser darüber sprechen als zwei echte Fußballfans, die sich gleichzeitig mit Compliance und Recht auskennen? Ich freue mich sehr, Christian Brockhausen und Thomas Stein in der Runde begrüßen zu dürfen. Schön, dass ihr dabei seid.
Hallo Nicole, danke an alle. Mein Name ist Christian, genannt Chris Brockhausen. Genauso tief schwarz-gelb wie der Thomas, der heute auch dabei ist. Und heute sprechen wir eigentlich über etwas, was gar nicht auf dem Platz gehört, aber leider eine riesige Rolle spielt bzw. spielen wird, nämlich Geldwäsche im Profifußball. Wir wollen erklären, wie das konkret funktioniert, welche Akteure betroffen sind und was die neuen Herausforderungen sind. Thomas.
Ja, auch von mir. Hallo zusammen. Danke, Nicole, für die Einladung. Ich bin Thomas Stein, Compliance-Enthusiast und ebenso gespannt, wie sich auch die neuen Vorgaben der EU-AML-Verordnung auf den Fußball auswirken werden und ob diese wirklich etwas ändern. Lasst uns deshalb gern anfangen.
Ja, dann starten wir doch einmal mit einer allgemeinen Frage. Warum ist der Profifußball überhaupt anfällig für Geldwäsche?
Naja, Nicole, im Grunde genommen sind das Geschichten, die sind wilder als ein Champions League-Finale oder ein Krimi. Wir haben ganz, ganz viele Stakeholder, wir haben Oligarchen, wir haben Scheichs, wir haben Offshore-Kunden, Beraterfirmen. Fußball hat alles, was im Grunde genommen ein guter Thriller braucht. Das könnte auch auf Netflix laufen. Letztendlich geht es aber um ein Milliardengeschäft. Und überall, wo es um Geld geht und erst recht, wenn es um so viel Geld geht, könnte eine gewisse Anfälligkeit für das Thema Geldwäsche vorhanden sein.
Genau. Der Fußball operiert ja oft in einem gewissen Graubereich. Es gibt intransparente Investoren, wie der Chris gerade schon gesagt hat, Spielervermittler, die manchmal sehr dubios erscheinen, oder aber auch Sponsoringverträge, die für, ich sage einfach mal, Normalsterbliche einfach überhöht sind. Das sind alles klassische Mechanismen der Geldwäsche. Was man vielleicht dazu wissen sollte, ist, dass Geldwäsche grundsätzlich in drei Phasen abläuft. Zuerst wird dieses illegale Geld ins Finanzsystem eingeschleust. Dieses nennt man dann Platzierung. Daran schließt sich nachher die Verschleierung an, indem verschiedene Zahlungen und Transaktionen eben so miteinander verwoben werden, dass diese nicht mehr als kriminell erkennbar sind. Und in der letzten Phase kommt dann das gewaschene Geld offiziell in Umlauf, als wäre es legal verdient. Dies nennt man dann auch Integration.
Thomas, du hast ja gerade das Wort Graubereich aufgenommen. Heißt das, es gibt hier also zu wenig Regulierung oder wurde das bisher einfach nicht so ernst genommen?
Nicole, gute Frage. Ich würde sagen, es ist beides wahr. Es trifft beides zu. Bisher waren Vereine und Akteure im Fußball nicht direkt als Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz eingestuft. Das ändert sich jetzt durch die EU-AML-Verordnung, die ja letztes Jahr verabschiedet wurde und im Großen und Ganzen bis 2027 umgesetzt werden soll. Für Fußballvereine gibt es hier eine verlängerte Umsetzungsfrist bis 2029, da sie eben jetzt neu als Verpflichtete im Geldwäschebereich aufgeführt sind. Es gab zwar schon grundsätzlich nationale Vorschriften, aber viele Lücken. Die neue EU-Geldwäscheverordnung, welche ja dann für die komplette EU auch gilt, schließt einige davon, zumindest in der Theorie.
Dann lasst uns doch konkret über die neue EU-Geldwäscheverordnung sprechen. Wir haben ja gerade von dir, Thomas, gehört, dass es für Profifußballvereine eine Übergangsfrist bis 2029 gibt. Chris, was bedeutet das konkret denn jetzt für den Profifußball?
Naja, Nicole, im Grunde genommen bedeutet das für den Profifußball eine Transparenz, die viele vielleicht so ein bisschen als unangenehm empfinden werden. Die Clubs, Achtung, Profifußballclubs, das sind in Deutschland zum Beispiel 54 Fußballclubs, müssen strikte Sorgfaltspflichten einhalten. Und jetzt stellen wir uns mal vor, ein Neymar oder ein Kylian Mbappé würden in die Bundesliga wechseln. Dann muss schlicht und ergreifend Folgendes offengelegt werden. Die gesamte Finanztransaktion für diesen Wechsel. Die Herkunft von Geldern muss dokumentiert werden. Also, wir haben hier ja Transfersummen. Wir haben Sponsoring-Einnahmen, aber dazu haben wir natürlich noch Investorengelder. Vielleicht kann ein Club einen Spieler nicht selber bezahlen und nimmt Investoren dazu. Wir haben Beraterhonorare und so weiter. Eine der wichtigsten Änderungen der neuen Geldwäscheverordnung ist, dass auch Sportvereine und Spielerberater stärker unter die Geldwäscheaufsicht fallen werden. Das bedeutet mehr Dokumentationspflichten, mehr Transparenzanforderungen und Meldepflichten, insbesondere bei verdächtigen Transaktionen, also die allseits bekannte Geldwäsche-Verdachtsmeldung.
Richtig, Chris, genau. Zentral hierbei ist eben, wie bei Finanzinstitutionen auch schon, die Einführung einer sogenannten lückenlosen Know-Your-Customer-Identifikation, kurz KYC. Das heißt, ich sollte wissen, mit wem ich denn Verträge und Geschäftsbeziehungen eingehe. Und die wird auf Investoren als auch Sponsoren ausgeweitet. Bedeutet, wenn ein Club Geld von einem Unternehmen bekommt, muss er, wie Chris du gerade eben schon gesagt hat, nachweisen, woher das Geld kommt und ob es gegebenenfalls mit illegalen Aktivitäten verknüpft sein könnte. Chris hat ja gerade eben, ich sag mal, bekannte Beispiele genannt. Wir können das aber auch nochmal konkreter an einem unbekannten Spieler machen, der aus zum Beispiel einer der zweiten Liga Paraguays kommt. Dieser Spieler wechselt für 25 Millionen Euro nach Europa in eine Top-Liga. Er spielt kaum, wird dann für 10 Millionen Euro verliehen, dann nochmal für weitere 5 Millionen Euro verkauft. Für den Laien klingt dies nach einem riesigen Verlustgeschäft. Aber die Frage, die man sich hier stellen muss, war das Geld, das für den Spieler aufgewendet wurde, jemals für den Fußball gedacht oder wurde hier gegebenenfalls nur Schwarzgeld durch den Transfermarkt geschleust? Eine kleine Ergänzung noch zu den Verpflichteten. Es ist eine interessante Ausnahme, denn Fußballvereine, Profifußballvereine mit einem Jahresumsatz von weniger als 5 Millionen Euro in den letzten beiden Jahren sind von dieser Regelung ausgenommen. Das trifft dann vor allen Dingen auf kleinere Clubs zu. Aber die großen Profifußballvereine müssen, wie Chris das auch schon gerade gesagt hat, sich eben darauf vorbereiten.
Eure Ausführungen, die klingen total sinnvoll für mich. Und gleichzeitig stellt sich mir aber auch die Frage, ob die neue EU-Geldwäscheverordnung den Vereinen denn wirklich helfen wird, Geldwäsche zu vermeiden, oder ob das Ganze nur für zusätzlichen, ja, ich sag mal, Bürokratieaufwand sorgt.
Nicole, ich glaube, dass das Wort Bürokratieaufwand vielleicht nicht das Richtige ist und zum anderen, klar, die Vereine müssen Geldwäsche vermeiden. Das müssen sie, weil es ist eine Verpflichtung und es drohen entsprechende Bußgelder, Sanktionen oder sonst was, die übrigens für den Profifußball noch nicht hundertprozentig fix sind. Aber letztendlich dient diese Geldwäschevermeidung oder ich bevorzuge Prävention einem gewissen Fair Play. Also das bedeutet, ich würde vielleicht nicht eher von Bürokratieaufwand sprechen, das ist immer so negativ besetzt. Ja, ich habe Aufwände, um die Transparenzpflichten und Dokumentationspflichten zu erfüllen, aber letztendlich erfülle ich damit eine gesetzliche Pflicht und im Idealfall kann das auch zu einem besseren Fair Play führen. Thomas, was meinst du dazu?
Ja, ich bin da berufsbezogenermaßen grundsätzlich immer ein bisschen skeptischer bei so etwas, denn die Regelungen klingen ja grundsätzlich gut, hast du ja auch gerade eben bestätigt, sodass es fairer werden könnte. Aber ohne konsequente Kontrollen oder Sanktionen könnten die Clubs trotzdem Schlupflöcher finden. Es ist ein bisschen so zu vergleichen wie mit der Straßenverkehrsordnung. Es ist schön, wenn in der Theorie zum Beispiel Geschwindigkeitsbegrenzungen vorhanden sind, aber wenn die Überschreitungen nur an vermeintlich sicheren Stellen überwacht werden und an gefährlichen Stellen eben nicht, dann muss man sich fragen, ob die Regelungen zielgerichtet sind. Und du hast ja auch gerade eben das Thema Fair Play und Finanzen zusammengebracht. Ich denke ja nur an die bisher bestehenden Regelungen der FIFA mit dem Financial Fair Play. Auch diese sind ja, ich sag mal, leicht flexibel angewendet von den Profifußballvereinen. Es wird also darauf ankommen, wie die Verordnung letztendlich umgesetzt und durchgesetzt werden.
Ja, dann lasst uns doch noch einmal konkreter werden. Was bedeutet das für Transfers, also für die Spielerwechsel mit hohen Ablösesummen?
Okay, also Nicole, danke für das Beispiel. Also wir nehmen uns mal einige Clubs der Premier League in England. Die sind nämlich ganz vorne dabei. Warum? Weil sie oft Investoren aus Ländern haben, in denen Transparenz vielleicht nicht immer Prio Nummer eins ist. Wir reden von Clubs, die plötzlich aus dem Nichts von Ölfirmen, Fonds oder Milliardären übernommen werden, ohne dass jemand genau weiß, woher das Geld stammt. Stellt euch ganz einfach mal vor, ein Fonds. Du müsstest also letztendlich gucken, woher kommt das Geld? Wer steckt alles hinter diesem Fonds? Letztendlich bedeutet das, Transfers müssen transparenter werden. Ich muss es offenlegen. Wer spielt alles mit bei diesen Transfers? Die Geldflüsse müssen nachvollziehbarer sein. Das betrifft übrigens nicht nur die Vereine, es betrifft aber auch Spielerberater oder auch Drittparteien. Wir stellen uns zum Beispiel mal vor, es fließen ja nicht nur Gelder an den Spieler oder den Spielerberater. Oftmals fließen auch Gelder an Familien, oftmals fließen Gelder an Managementfirmen und so weiter. Das Ganze soll dafür sorgen, dass Schwarzgeld durch hohe Ablösesummen oder dubiose Beraterhonorare nicht mehr so leicht zu waschen ist wie vorher.
Genau, schwieriger. Ich würde es vielleicht noch etwas steigern. Es wird sehr kompliziert, denn die meisten Vereine haben de facto keine etablierte Compliance- oder Geldwäscheprüfung. Sie müssen jetzt quasi aus dem Nichts entsprechende Prozesse einführen, die man sonst eben nur aus der Finanzwelt kennt. Da gibt es verschiedene Herausforderungen für die Clubs, die man grob gesagt in drei Bereiche fassen kann. Erstens sollten sie jetzt eine lückenlose KYC-Identifikation durchführen. Das hatten wir ja schon genannt. Bedeutet, wenn ein Club von einem Unternehmen Geld bekommt, muss es nachweisen, wem diese Firma gehört, wo kommt das Geld her und ist es vielleicht mit illegalen Aktivitäten verknüpft. Hatten wir ja schon gesagt. Zweitens müssen diese Transfersummen auch nachvollziehbar begründet werden. Auch müssen die Vereine sogenannte Risikoanalysen für Transfers durchführen. Das bedeutet, im Hinblick auf die, müssen sich den Fragen aussetzen, ob die Summen, die für den Transfer bezahlt werden, marktüblich sind oder vielleicht doch auffällig hoch oder auffällig niedrig sind. Sie müssen mehr Kontrollen bei der Bezahlung von den Beraterhonoraren einführen. Auch das, wie Chris es schon gesagt hat, um zum Beispiel die Beteiligung von Briefkastenfirmen in Steuerparadiesen zu verhindern. Und last but not least müssen Sie sich Gedanken über den Einsatz von Software, spezialisierter Compliance-Software machen und auch Automatisierung in diesen Systemen. Denn so könnten Sponsoring-Verträge durch automatische Screening-Tools direkt geprüft werden. Weiter müssen auch die Vereine sich darauf einstellen, dass auch die Finanzbehörden genauer hinschauen werden. Das betrifft nicht nur die großen Transfers, sondern auch eben kleinere Deals, die oft als Schlupfloch genutzt werden.
Ja, dann lasst uns doch jetzt einmal noch über das Thema Deals sprechen. Chris, gibt es prominente Fälle, bei denen solche Regeln früher schon hilfreich gewesen wären?
Oh ja, Nicole, denk doch einfach mal an Spieler, die ab einer Wechselsumme von 100 Millionen Euro wechseln. Und wenn ich mir dann vorstelle, Spieler wie die schon genannten Neymar oder Mbappé, kein Mensch kann sagen, woher kommt genau das Geld. Genau das sind diese undurchsichtigen Deals, insbesondere wenn das Geld aus Fonds kommt oder zum Beispiel aus irgendwelchen Arabischen Emiraten oder sonst was. Es sind ganz einfach riesige Summen und wo so viel Geld im Spiel ist, gibt es, und das ist meine ganz eigene Meinung als Compliance-Enthusiast und Fußballfan, immer auch die Möglichkeit, dass sowas missbraucht wird. Und dementsprechend wird, das ist meine Meinung, diese neue europäische Geldwäscheverordnung einige Vereine relativ hart treffen. Letztendlich kommt es aber immer darauf an, wie wird es sanktioniert. Denn was nutzt dir die beste Regelung, wenn dahinter ganz einfach ein sehr stumpfes Schwert der Sanktionierung ist, nämlich gar nichts? Thomas, was meinst du dazu?
Bin da vollkommen bei dir, Chris. Hatten wir ja gerade eben auch schon in einem anderen Punkt erwähnt. Und ja, es wird davon abhängen, wie das Ganze dann nachher sanktioniert wird und wie es dann umgesetzt wird. Ich könnte mir aber vorstellen, zumindest in der Theorie lesen sich, wie gesagt, die neuen Vorgaben so, dass hier erstmals richtige Transparenzpflichten erzwungen werden, um genau diese Dinge auch entsprechend zu verhindern.
Dann abschließend noch die große Frage. Wird die neue EU-Geldwäscheverordnung den Profifußball wirklich, ich sag mal, sauberer machen?
Nicole, ich denke, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und nur um vielleicht so zwei, drei Sachen auch mal ein bisschen zu relativieren. Wir reden jetzt natürlich darüber, als sei der Profifußball ein Moloch, sozusagen das Mordor der Geldwäsche. Nein. Es gibt zum Beispiel Profifußballvereine, die haben bereits ein Compliance-Management-System. Dem haben sie sich freiwillig unterworfen. Also man kann die größten Transaktionen herausheben, aber letztendlich würde ich sagen, mehr Transparenz ist gut. Letztendlich kommt es wie immer bei Compliance darauf an, A, will ich das Ganze wirklich durchziehen? Und B, wie werden diese Regeln von außen, also vom Regulator, sanktioniert und damit durchgesetzt?
Sehe ich genauso, Chris. Zustimmung da von meiner Seite. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber auch verbunden, wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, mit berufsbezogenen Restzweifeln. Solange sich reiche Investoren und auch große Clubs Schlupflöcher suchen können, wird es Geldwäsche im Fußball aus meiner Sicht heraus weiterhin geben. Aber die Verordnung könnte zumindest einige dieser Praktiken erschweren.
Ja, dann fasse ich doch noch einmal zusammen. Also so wie sich das für mich anhört, steht der Profifußball auf jeden Fall vor einer großen Herausforderung. Die neue EU-Geldwäscheverordnung bringt mehr Transparenz auf der einen Seite und gleichzeitig aber auch höhere Anforderungen für die Vereine mit sich. Das heißt nun also, wie so oft, abwarten und ja, die nächsten Jahre werden zeigen, ob und wie sich der Profifußball denn dadurch verändern wird. Vielen Dank, Chris und Thomas, für eure spannenden Einblicke.
Nicole, auch von mir aus vielen Dank und insbesondere danke dafür, dass ich nun nicht über die augenblickliche Spielweise meines Herzensvereins BVB reden musste, sondern eher zum Thema Geldwäsche. Danke an euch beide.
Auch von mir danke, Nicole, danke, Chris. Es hat großen Spaß gemacht, hier über solche Themen auch einmal abseits des normalen Compliance-Umfelds zu sprechen. Aber ich kann mir vorstellen, dass ab 2029 das Feld Profifußball für uns ein normales Betätigungsspielfeld sein wird. Und deswegen nochmal danke, Nicole.
Ja, und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie doch unseren Podcast und hinterlassen Sie uns eine Bewertung. Wenn Sie Fragen haben oder auch eigene Erfahrungen teilen möchten, dann schreiben Sie uns gerne. Übrigens informieren wir auch immer auf der LinkedIn-Seite und der Homepage von Wavestone über das Erscheinen einer neuen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis bald.